Heute ist Donnerstag, der 24. Juli 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo Michael.
Hallo Sabine. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wie immer beginnen wir unser Programm mit einem Rückblick auf einige aktuelle Ereignisse. Heute starten wir mit einer Diskussion über einen Artikel in der Washington Post, in dem es heißt, dass die Hamas ihre schwerste finanzielle und administrative Krise in der Geschichte der Organisation hat. Was bedeutet das für die Menschen in Gaza? Was sind die humanitären Auswirkungen? Anschließend sprechen wir über die Ergebnisse der Wahlen in Japan vom Sonntag, die den deutlichen Aufschwung einer populistischen, rechtsextremen Partei zeigen. Diese Partei war auf der Basis des nationalistischen Programms Japan zuerst angetreten. In unserem Thema über Wissenschaft und Technologie geht es heute um einen Artikel in The Economist über die kognitiven Vorteile von Mehrsprachigkeit. Und zum Abschluss des ersten Teils des Programms sprechen wir darüber, warum es in Frankreich kaum Proteste gegen den übermäßigen Tourismus gibt, so wie sie in den südlichen Nachbarländern zu beobachten sind.
Interessante Themen.
Finde ich auch. Jetzt lass uns mit unseren Ankündigungen weitermachen. Worüber sprechen wir heute im zweiten Teil des Programms?
Der Rest der heutigen Folge ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Im ersten Dialog geht es um Beispiele für das Grammatikthema dieser Woche. Additional strong verbs in the preterite. Wir sprechen über ein Projekt, das dem Bevölkerungsschwund im Osten Deutschlands entgegenwirken soll. In einigen kleineren Städten, in ländlichen Regionen der östlichen Bundesländer, kann man jetzt zur Probe wohnen und das Leben dort kennenlernen. Es mangelt in diesen Regionen vor allem an jungen Menschen. So viele Dinge in Deutschland sind klein, aber oho. Das ist das Thema unseres heutigen Dialogs über deutsche Redewendungen und wir werden über Haflinger, Dackel und den Porsche 911 sprechen.
Sehr gut. Dann können wir jetzt mit unserem Programm beginnen. Los geht's!
Die Hamas steckt in einer finanziellen Krise.
Am Montag berichtete die Washington Post, dass sich die Hamas in der schwersten finanziellen und administrativen Krise seit ihrer Gründung befindet. Die Organisation hat Probleme, ihre militärischen Operationen zu finanzieren und die tägliche Verwaltungsarbeit in Gaza zu bewältigen. Sie kann ihre Kämpfer nicht mehr angemessen bezahlen und ist daher für weniger anspruchsvolle Aufgaben auf Teenager angewiesen. In der Vergangenheit generierte die Hamas ihre Einnahmen durch die Erhebung von Steuern auf den Handel und durch die Beschlagnahmung humanitärer Hilfe, doch die israelische Blockade hat viele Lieferungen gestoppt. Der Artikel zitiert mehrere anonyme Bewohner des Gazastreifens, die die Hamas beschuldigen, lokale Unternehmen zu erpressen und Hilfslieferungen zu manipulieren. Es wurden jedoch keine Beweise geliefert, die diese Behauptungen stützen. Seit dem Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023, nach den Angriffen auf Israel, hat die Hamas erhebliche Verluste erlitten. Berichten zufolge sind die Führung und die militärischen Kapazitäten der Hamas um 90% geschwächt.
Ich finde das sehr aufschlussreich. Wenn der Bericht wahr ist und die Hamas Probleme hat, ihre Kämpfer zu bezahlen, ist sie wirklich in Schwierigkeiten.
Das ist sicherlich ein Zeichen für eine Krise, aber wir sollten nicht ignorieren, dass sie es immer noch schafft, junge Männer zu rekrutieren. Das deutet darauf hin, dass die Hamas ihre Strategie anpasst, auch wenn sie finanziell eingeschränkt ist.
Und das ist besorgniserregend. Jugendliche für solch gefährliche Missionen zu rekrutieren, ist unverantwortlich und verstärkt nur den Teufelskreis von Gewalt.
Ja, es ist besorgniserregend. Aber ich mache mir auch Sorgen über die humanitären Auswirkungen.
Auf jeden Fall. Und deshalb würde ich gerne mehr Transparenz über den Umgang mit Hilfsgütern der EU, der UNO und von Nichtregierungsorganisationen sehen. Erpressung oder Preisabzocke sind schwere Vorwürfe.
Bisher wurden die Vorwürfe der Beschlagnahmung oder des missbräuchlichen Umgangs mit humanitärer Hilfe weder von Israel noch von Nichtregierungsorganisationen bestätigt.
Aber was ist mit den Bewohnern von Gaza, die von derartigen Vorfällen berichten?
Das sind alles anonyme Berichte.
Natürlich sind die Berichte anonym. Die Menschen haben Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Die Hamas ist nicht gerade für ihre Gutherzigkeit bekannt. Der steile Aufstieg einer populistischen, rechtsextremen Partei in Japan.
Die japanische Partei Sanseito hat an Einfluss gewonnen und bei den Wahlen am vergangenen Sonntag 14 Sitze im Oberhaus errungen, nachdem sie 3 Jahre lang nur einen einzigen Sitz innehatte. Die 2020 gegründete Partei erlangte zunächst durch YouTube-Videos mit Verschwörungstheorien Aufmerksamkeit. Später übernahm sie ein nationalistisches Japan zuerst-Programm, das Einwanderung und ausländische Einflüsse kritisiert. Der Vorsitzende von Sanseito, Sohei Kamiya, sagt, er sei von Donald Trump inspiriert worden. Kamiya propagiert Antiglobalismus und schlägt populistische Maßnahmen wie Steuersenkungen und eine Erhöhung des Kindergeldes vor. Der Aufstieg von Sanseito spiegelt die Unzufriedenheit mit der regierenden liberaldemokratischen Partei wider, die als nicht konservativ genug empfunden wird. Analysten sagen, dass das Umschwenken zu Sanseito ein Zeichen für den Wunsch nach einer stärkeren Repräsentation rechter Positionen ist, insbesondere unter konservativen, jüngeren Wählern. Der Sieg von Sanseito ist zwar bemerkenswert, die Partei verfügt jedoch weiterhin nicht über die Mindestanzahl an Sitzen, die für die Einreichung von Haushaltsentwürfen im Oberhaus erforderlich ist. Außerdem hat sie nur 3 Sitze im politisch wichtigeren Unterhaus.
Sabine, machst du dir Sorgen über die Auswirkungen der Japan-Zuerst-Agenda dieser Partei? Erinnert dich das nicht daran, was wir mit rechtspopulistischen Bewegungen in Europa gesehen haben?
In Europa und anderswo. Aber wie fast überall hat auch Japan mit Einwanderung und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Ich vermute, dass der Aufstieg von San Seito eine Reaktion auf diese Probleme ist und nicht nur ein Zeichen für einen generellen Rechtsruck in Japan.
Stimmt, aber die Agenda der Partei als antiglobalistisch zu bezeichnen, gibt mir zu denken. Ich habe das Gefühl, dass sie eher die Ängste der Japaner instrumentalisiert, als sich mit den wirklichen Problemen zu befassen.
Sie instrumentalisiert die Frustration bestimmter Bevölkerungsgruppen. So gewinnt die Partei ihre Sitze. Es ist ja schließlich ein demokratischer Prozess.
Aber wenn Nationalisten an Boden gewinnen, führt das oft zu einer Politik der Ausgrenzung. Sieh dir nur an, was in Teilen Europas passiert.
Wenn die Wähler sich von ihrer politischen Führung verlassen oder ausgeschlossen fühlen, könnten sie drastische Veränderungen verlangen wollen, auch wenn diese nicht ideal sind.
Und das wird zu einer spalterischen Rhetorik führen, die die Spaltungen nur noch weiter vertieft. Das Erlernen von Fremdsprachen kann Altersdemenz hinauszögern.
Im Juni veröffentlichte The Economist einen Artikel über die kognitiven Vorteile von Mehrsprachigkeit. Diese Vorteile wurden vielfach untersucht und Studien zufolge soll Mehrsprachigkeit den Ausbruch von Demenz um etwa 4 Jahre verzögern können. Einige Studien sind jedoch nicht reproduzierbar, was Zweifel an der Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse aufkommen lässt. Das Erlernen einer neuen Sprache kann sich positiv auf das Gehirn auswirken. Insbesondere kann es altersbedingten kognitiven Verfall mildern. Die größten Vorteile werden jedoch bei Personen beobachtet, die Sprachen fast wie ein Muttersprachler beherrschen und regelmäßig mehrere Sprachen sprechen. Studien haben gezeigt, dass professionelle Dolmetscher eine verbesserte kognitive Leistungsfähigkeit haben. Der Einfluss von mehreren Sprachen auf die kognitive Entwicklung scheint bei kleinen Kindern und älteren Erwachsenen stärker zu sein, wobei zweisprachige Kinder schon sehr früh Vorteile aufweisen. Im Endeffekt bleibt jedoch die Fähigkeit, über Sprachbarrieren hinweg zu kommunizieren, einer der Hauptgründe für das Erlernen neuer Sprachen, unabhängig vom Ausgangsniveau der lernenden Person.
Ja, Sprachenlernen kann schwierig sein. Soweit ich weiß, sind die schwierigsten Sprachen für Leute, die Englisch sprechen, nicht europäische Sprachen wie Chinesisch und Arabisch. Die Unterschiede in den Schriftsystemen und den Lauten können das Erlernen komplizierter machen.
Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass es nur das Schriftsystem oder die Laute sind, die es schwierig machen. Auch die Grammatik kann ziemlich anspruchsvoll sein. Die Konjugation von Verben kann zum Beispiel in vielen Sprachen ein Albtraum sein. Vor allem bei all den unregelmäßigen Formen.
Trotzdem hilft es beim Erlernen europäischer Sprachen, wenn die Sprache das gleiche Alphabet hat. Sieh dir bloß die chinesischen Schriftzeichen an. Man muss Tausende von ihnen auswendig lernen, um überhaupt etwas lesen zu können.
Das US-Außenministerium und die CIA schätzen, dass es 24 bis 36 Wochen dauert, bis eine englischsprachige Person allgemeine Sprachkenntnisse in den meisten europäischen Sprachen erreicht.
Die Ausnahmen sind Finnisch, Estnisch und Ungarisch, nehme ich an. Und was ist mit anderen Sprachen?
Da hast du recht. Für sämtliche osteuropäischen, slawischen und türkischen Sprachen braucht man 44 Wochen. Aber für Arabisch, Kantonesisch, Mandarinchinesisch, Japanisch und Koreanisch braucht man doppelt so lange, 88 Wochen. Aber trotzdem, es lohnt sich, eine neue Sprache zu lernen.
Auf jeden Fall. Im Gegensatz zu seinen Nachbarländern gibt es in Frankreich keine Proteste gegen übermäßigen Tourismus.
In Südeuropa sind Proteste gegen den übermäßigen Tourismus zur Regel geworden. Am 15. Juni protestierten Demonstranten in fast 20 Städten in Spanien, Italien und Portugal gegen den starken Zustrom von Touristen. Die Einheimischen sagen, der Tourismus verschlechtere ihre Lebensqualität, treibe die Wohnungspreise in die Höhe, verdränge die Einwohner und bedrohe die lokale Kultur. Gleichzeitig steht der Louvre in Paris vor ähnlichen Schwierigkeiten. Dort streikt das Personal wegen der überwältigenden Besucherzahlen, die das historische Gebäude und seine Kunstwerke strapazieren. Trotz des Aufschwungs im französischen Tourismus mit einem Rekord von 100 Millionen Besuchern im Jahr 2024 ist der Widerstand gegen den Tourismus in Frankreich jedoch vergleichsweise gering. Analysten führen diese Diskrepanz auf die historische Einstellung Frankreichs zum Tourismus zurück. Paris kann auf eine lange Tradition der Gastfreundschaft zurückblicken, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Dagegen ist Barcelona erst seit kurzem ein beliebtes Reiseziel. Außerdem ist der nationale und internationale Tourismus gleichmäßiger über Frankreich verteilt. In Spanien konzentriert er sich eher auf die Küstenregionen.
Ich kann die Bedenken über zu viel Tourismus zwar nachvollziehen, aber Touristen sind für die Wirtschaft enorm wichtig, besonders in Städten wie Barcelona.
Stimmt, sie sind wichtig, aber sie ruinieren ganze Stadtteile.
Das verstehe ich. Aber Paris hatte ähnliche Probleme und hat es geschafft, ein Gleichgewicht zu finden. Das ist ein Teil des Charmes der Stadt. Und sieh dir nur die neuen Tourismusrekorde an, die Frankreich im Jahr 2024 aufgestellt hat.
Aber Spanien ist Frankreich dicht auf den Fersen. Und Zentralspanien zieht Touristen nicht so stark an wie die Champagne, das Loiretal, das Burgund oder das Elsass. In Spanien sind es hauptsächlich die Strände und Küsten.
Ja, da hast du recht. Und das Wetter in Zentralfrankreich ist in der Regel auch angenehmer als in Zentralspanien.
Genau. Und man darf nicht vergessen, dass in Frankreich viele Touristen Einheimische sind oder Leute mit Zweitwohnsitz, die die französische Kultur verstehen und respektieren.
Trotzdem denke ich, dass man lieber ein Gleichgewicht finden sollte, als die Touristen völlig zu vergraulen. Additional strong verbs in the preterite. Probewohnen im Osten.
Die östlichen Bundesländer haben auch 3,5 Jahrzehnte nach der deutschen Wiedervereinigung mit schrumpfenden Städten und Gemeinden zu kämpfen. Vor allem gibt es nur wenige junge Menschen, die sich ein Leben in ländlichen Gebieten im Osten vorstellen können. Projekte zum Probewohnen sollen diesen Trend umkehren.
Nach der Wende blieb den Menschen in vielen Gebieten im Osten Deutschlands ja auch nichts anderes übrig, als ihre Heimat zu verlassen. Es gab dort einfach nichts mehr zu tun.
Das ist klar und es war abzusehen. Direkt nach der Wiedervereinigung fiel es noch nicht so sehr ins Gewicht, dass viele Menschen die Gegend verließen, weil es immer noch genügend Leute gab, die die Stellung hielten.
Mittlerweile gab es aber einen Generationswechsel. Diejenigen, die damals mitten im Leben standen, gehen bald in Rente.
Genau. Und diejenigen, die damals schon zu den Rentnern zählten, werden immer weniger.
Dabei kann es in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland durchaus von Vorteil sein, wenn um einen herum nicht so viele andere Menschen leben.
Ach ja? Welche Vorteile fallen dir denn da so ein?
Man muss nicht lange an der Supermarktkasse warten, man bekommt sofort einen Termin beim Arzt oder auf dem Amt. Es gibt keine Staus, keinen Feierabendverkehr. Im Restaurant muss man nicht schon 3 Wochen im Voraus einen Tisch reservieren. Überhaupt kann man sich mehr leisten, weil die Mieten günstig sind.
Du gerätst ja richtig ins Schwärmen. Es klang so, als ob ein Probewohnen in Ostdeutschland genau das Richtige für dich wäre.
Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Du kannst dir in kleineren Städten kostengünstig eine Unterkunft mieten oder teilweise umsonst wohnen, um zu testen, wie es sich anfühlt, in dieser Stadt zu leben.
Ich würde da dann quasi Urlaub machen. Das ist kein schlechtes Angebot.
Genau. Du hast also erstmal nichts zu verlieren. Und wenn du im Nachhinein feststellst, dass es dir gefiel, kannst du dauerhaft dorthin ziehen.
Und an wen richtet sich dieses Angebot?
Im Prinzip an alle. Ich denke aber, gerade junge Leute, die Lust auf Veränderung haben, werden das Angebot wahrnehmen.
Die Lage im Osten schien ja zwischenzeitlich ganz hoffnungsvoll, als sich verschiedene Firmen dort niederließen. Sogar namhafte Autohersteller haben Teile ihrer Produktion in die neuen Bundesländer verlegt.
Die großen Städte im Osten wie Leipzig oder Dresden boomen und platzen aus allen Nähten. Als Student kann man hier froh sein, überhaupt ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zu finden. Dort gibt es das Probewohnen natürlich nicht.
Das ist verständlich. Also ich glaube, ich würde das Probewohnen ausprobieren. Immerhin gibt es im Osten Deutschlands viele kleine, nette und geschichtsträchtige Städte und viel Natur. Klein, aber oho. Small, but powerful. Kleinere deutsche Dinge, die es in sich haben. Deutsche Produkte sind gute Produkte. Ich glaube, das kann man uns nicht absprechen. Das ist aber auch eines der wenigen Dinge, die Deutschland bei allen Widrigkeiten noch über Wasser halten. Heute geht es uns um Dinge, die in einer etwas kleineren Verpackung daherkommen, sich aber durchaus sehen lassen können. Was fällt uns denn da ein im deutschsprachigen Raum, Sabine?
Also ich bin ja ein Pferdenarr. Da fällt mir spontan der Haflinger ein. Hier muss man sagen, klein, aber oho. Trotz einer Widerristhöhe von meist deutlich unter 148 cm ist der Haflinger ein Pferd, kein Pony, und er hat wirklich alles zu bieten.
Alles außer luftiger Höhen beim Reiten.
Haha.
Ja, okay. Ich habe Haflinger schon überall gesehen. Beim Springen, als Zugtiere, beim Geländereiten, bei der Dressur. Ich weiß, dass sie extrem gutmütig und deshalb das ideale Pferd für Kinder sind.
Ja, genau. Sie gehen eigentlich recht selten an die Decke und sind sehr häufig so gut wie bombensicher. Ich persönlich würde Kinder auf kein anderes Pferd setzen.
Naja, und wenn man fällt, fällt man, wie gesagt, nicht besonders tief.
Ja, wie gesagt, der Haflinger ist klein. Klein, aber oho. Das ist ein bayerisches, österreichisches Gebirgspferd, ursprünglich aus Hafling in Südtirol. Es frisst nicht viel, ist genügsam, bis ins hohe Alter fruchtbar, absolut trichtsicher, pflegeleicht, leistungsbereit und gutmütig. Seine Hufen und Nerven sind wie Beton.
Okay, klein aber oho. Das habe ich verstanden. Da will ich mir doch gleich einen Haflinger kaufen. Was ist in deutschen Landen denn noch klein, aber oho?
Der Dackel natürlich. Diese deutsche Hunderasse hat es in sich. Sie sehen nur aus wie Schoßhündchen. In Wirklichkeit sind sie sehr gute Jagdhunde mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein. Das müssen sie bei der Jagd auf Dachse, wofür sie gezüchtet wurden, auch haben. Der Dackel setzt sich auch spielend gegen sehr viel größere Hunde durch. Klein, aber oho.
Aber Dackel, ob Kurzhaar, Langhaar oder Rauhaar und in allen Farben, sehen ein wenig, wie soll ich sagen, deformiert aus, oder?
Ja, deshalb heißen sie ja auch Wiener im Englischen. Aber der Dackel muss sich natürlich in die engen Dachsbaue quetschen können. Das geht nur mit dieser Körperform.
Und die doch sehr kurzen Beinchen?
Derselbe Grund. Aber komm schon, der berühmte Dackelblick.
Ja, der Dackelblick sucht seinesgleichen. Aber mal ehrlich, wer jagt denn heute noch Dachse?
Bauern beispielsweise.
Diese Überzüchtungen halte ich persönlich für ganz schlimm. Beim Dackel mit dem langen Rücken grenzt das doch schon an Tierquälerei.
Okay, das trifft dann aber auf jede Hunderasse zu.
Da hast du nicht ganz unrecht. Was ist denn noch klein, aber oho?
Der Porsche 911. Sehr, sehr klein. Aber wirklich oho.
Der Elfer. Zweisitzer mit klassischer Porsche-Silhouette. 6 Zylinder im Heck. Von 0 auf 100 in 2,7 Sekunden. So einen will ich unbedingt haben.
Hast du zufällig irgendwo 200.000 Euro rumliegen?
Nein, aber ich gewinne nächste Woche im Lotto. Ganz bestimmt. Das Geld ist schon fest eingeplant. Vielleicht ein Gebrauchter.
Deine Träume sind nicht klein, aber definitiv oho. Ich würde beim Haflinger bleiben. Der kostet 3.000 Euro und bleibt nicht an der Tankstelle in Zuffenhausen liegen. Ja, Michael, das war wieder eine interessante Folge mit sehr vielen interessanten Themen, die zum Überlegen anregen. Ich finde ja diese Idee mit dem Probewohnen etwas seltsam und bin mir nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Wenn in diesen Regionen vor 30 Jahren nichts los war, frage ich mich, ob junge Leute da glücklich sein werden heutzutage.
Ja, das sehe ich genauso problematisch, ne? Denn was ändert sich denn an dem Lebensstil, was vor 30 Jahren nicht attraktiv war, zu heute? Was mir noch hängen geblieben ist, ist das Erlernen von Fremdsprachen kann Altersdemenz hinauszögern. Und ich denke mal, das ist ein guter Punkt, dass wir vielleicht auf diesem Wege mehrere Abos für News in Slow German an den Mann bringen. Denn das hat jetzt nicht nur einen sprachlichen Gewinn, sondern auch einen gesundheitlichen Mehrwert.
Super Idee, Michael.
Das war die Episode 472. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Tschüss.